gib mir bitte etwas mehr Licht. Der hat immer wieder neue Wünsche, ne? Ja. Halleluja. Ja, der Herr ist wirklich großartig. Treu ist er. Wunderbar. Ostern. In der Theologie gibt es ja immer wieder Anzweifel darüber, dass man im theologischen Lagern sagt, in verschiedenen Hin und Her, naja, ob dieser Jesus lebt, ob das mit der Auferstehung stimmt und überhaupt mit seiner Kreuzigung und allem, was so geschehen ist, stimmt das überhaupt? Dann gibt es dann Theologen, die sagen, naja, wir glauben das alles nicht mehr so. Und das ist allerdings nichts Neues. Man ist geneigt, sich darüber aufzuregen. Also mir geht es manchmal so. Dann würde ich mich gerne aufregen, muss mich dann wieder selber erinnern, dass das keine neue Erkenntnis irgendwelcher Leute ist. Jesus hat nämlich gesagt, auch als er mit den Sadduzäern sprach, da sagten sie zu ihm, es gibt keine Auferstehung der Toten. Das ist also absoluter Blödsinn. Das gibt es nicht. Und dann erklärt Jesus ihnen und zeigt ihnen anhand von Beispielen, dass es Auferstehung tatsächlich gibt und dass wir auferstehen werden und dass die Menschen, die aus dem Diesseits, aus dieser Welt, in die andere Welt gehen, dass sie tatsächlich dort ewig leben und auch bei Bewusstsein sind. Es gibt ja auch theologische Strömungen, die sagen, wenn du hier stirbst, dann landest du drüben. Und dann schläfst du erstmal bis zur Auferstehung, also bist in irgendeinem Seelenschlaf. Das ist natürlich blanker Unsinn, weil Jesus selber uns etwas anderes lehrt. Warum kommen Menschen zu solchen Irrtümern, Aussagen? Jesus selber erklärt das so. Er sagte nämlich den Sadduzäern, die diese Meinung auch vertraten, im Gegensatz zu den Pharisäern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren der anderen Meinung. Sie sagten, nein, es gibt Auferstehung, es gibt auch ein ewiges Leben und ein ewiges Gericht. Und Jesus sagt den Sadduzäern, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Deshalb irrt ihr sehr. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Deshalb irrt ihr sehr. Und das muss man sagen, Menschen, die sagen, es gibt keine Auferstehung, kein ewiges Leben, sie kennen die Schriften nicht. Egal wie viele Doktortitel sie tragen mögen. Wichtig ist, was Gott gesagt hat. Und Jesus hat gesagt, es gibt ewiges Leben. Und vor allem auch, dass wir dort nicht in einem Dämmerzustand sind und irgendwie schlafen und dann irgendwann erwachen. Nein, Jesus selber hat das an Beispielen gezeigt von Menschen, die aus dem Diesseits gegangen sind und hat es dann auch erklärt und sagt auch, was dort im Jenseits abläuft, dass dort nämlich tatsächlich eine rege Kommunikation stattfindet. Ein Austausch und Jesus schildert, ich nehme nur mal dieses eine Beispiel, der reiche Mann und der arme Lazarus. Dann heißt es, der reiche Mann starb und er wurde begraben. Und der Lazarus, der war ja gestorben und der kam nicht in den Himmel, weil er arm war, sondern weil er gläubig war. Lazarus, gläubig, stirbt, ein armer Mensch. Das heißt allerdings auch nicht wieder als Umschluss, gläubige Leute müssen jetzt immer arm sein. Es heißt aber auch, nichtgläubige Leute müssen immer reich sein. Also diese ganzen theologischen Verirrungen, die wir ja oft haben, ist schon manchmal wirklich zum Kopfschütteln. Aber der arme Lazarus stirbt und er wird in Abrahams Schoß getragen, so nannt oder auch ins Paradies. So wurde von Gott her genannt der Bereich, in dem die gläubig Verstorbenen hinkommen. Der reiche Mann, der kam nicht in Abrahams Schoß, nicht ins Paradies, sondern der kam, hebräisch Sheol und im griechischen Hades, zu deutsch Totenreich. Der reiche Mann kam ins Totenreich und dann heißt es, dort im Jenseits steht er da mit geöffneten Augen, sowohl er als auch Lazarus und auch Abraham. Und beide Lager gucken sich an. Und Jesus sagt, oder der reiche Mann sagt erstmal, an dem Ort, wo ich bin, an diesem Totenreich der Gottlosen, ich leide fürchterliche Qualen, es ist unerträglich für mich. Und er sagt, Abraham, kannst du bitte den Lazarus rüberschicken. Der soll nur seinen Finger ins Wasser tauchen. Und wenn er mit diesem Tröpfchen Wasser am Finger zu mir käme und ich damit in Berührung käme, dann würde ich schon eine Riesenerleichterung erfahren. Und wir sehen, sie schlafen nicht, sie reden. Jesus schildert es. Wenn wir sterben, schlafen wir nicht, wir sind wach. Schlafen gehört zu dem Diesseits, nämlich weil wir in unserem Körper gefangen sind. Unser Geist ist ja buchstäblich, sage ich mal, in diesem irdischen Körper, nicht negativ gemeint, aber gefangen. Aber wenn wir sterben, da kommen wir später noch darauf, wie das dann passiert und was da mit uns geschieht. Aber was hier wichtig ist, der Abraham sagt, hör zu, sagt er zu diesem reichen Mann, es gibt zwischen uns, zwischen eurem Totenreich, in dem ihr seid, und zwischen Abrahams Schoß, dazwischen ist eine tiefe Kluft. Diese Kluft, Mauer, was immer du willst, aber hier heißt es eine Kluft, das ist, musst du dir nicht vorstellen, also hier ist jetzt in so einem Raum eine Mauer oder irgendwo eine Kluft, das ist jetzt unüberbrückbar, unübersehbar, sondern man sah sich, in der geistlichen Welt sahen sie einander. Und Abraham sagt, du, der kann nicht zu dir kommen, zwischen uns ist eine unüberbrückbare Kluft, wir können nicht aufeinandertreffen. Dann sagt der reiche Mann, ja, dann schick doch wenigstens den Lazarus, lass ihn von den Toten auferstehen, schick ihn in seinen Körper zurück, damit er zu dem Haus meines Vaters geht und dass er meine Brüder ganz ernstlich warnt, die nämlich auch so gottlos leben wie ich. Warne meine Brüder, schick den Lazarus, er soll sie warnen und sagen, Leute, ihr müsst umkehren zu Gott. Und Abraham sagt, weißt du, wenn der Lazarus von den Toten kommt, aufersteht und er würde zu ihnen kommen und er würde sagen, ich komme gerade vom Totenreich und ich habe euch eine gute Nachricht zu überbringen, dann würden sie nicht auf ihn hören. Außerdem haben sie Mose, sie haben die Propheten, wir würden heute sagen, wir haben die Bibel, da können sie lesen, darauf sollen sie hören. Es ist ja klar, überleg doch mal, jemand kommt zu dir nach Hause und sagt, hallo, ich komme gerade aus dem Totenreich, ich wollte nur sagen, mit Gott, das stimmt alles. Ja? Dann würdest du wahrscheinlich die Ambulanz anrufen und sagen, bringen Sie auch bitte gleich die Jacke mit. Ich glaube, der Typ ist gefährlich. Der hat sie nicht mehr alle. Also auf jeden Fall, so, da gibt es kein Schlafen, da ist ein Wachsein, nur das so viel dazu. Und wenn Leute darüber streiten wollen, die Schrift sagt, unsere Art ist nicht, über gewisse Dinge zu streiten, lass sie in ihrem Glauben. Verkündige, was du aus der Bibel weißt, verkündige, was du mit Gott erlebt hast. Streitgespräche sollte an sich nicht unsere Sache sein, obwohl es uns immer wieder, gerade wenn wir neu bekehrt sind, in allen Knochen juckt, Streitgespräche zu führen. Also mir ging es so, als ich jung war, jeden Irrlehrer, den dachte ich, den muss ich erstmal bekehren von seiner Irrlehre, aber weißt du, ich habe viel Zeit vergeudet, das hat überhaupt gar nichts gebracht. Und außerdem, der Herr sagt, mit Irrlehrern sollen wir nicht rumdiskutieren. Heute haben wir Ostersonntag und mein Thema ist ganz einfach die Gewissheit der Auferstehung oder auch die Tatsache der Auferstehung. Der deutsche Entertainer Harald Schmidt, den kennt ihr ja, manche vom Fernsehen sicherlich, er sagte einmal, ich glaube definitiv an die Auferstehung. Er fährt fort, mir hat mal ein Urologe erzählt, auf dem Sterbebett werden alle katholisch. Diese Erfahrung habe ich auch selbst gemacht, denn ich war während des Zivildienstes in einer Pfarrei beschäftigt. Da wurde der Pfarrer von sogenannten Atheisten schreiend ins Krankenhaus geholt, wenn der Tumor im Endstadium war. Ich glaube, ob man Atheist ist, kann man erst auf den letzten Metern sagen. Und das ist tatsächlich so, ich habe ja mal darüber gesprochen, letzte Worte großer Männer und so weiter. Was sie auf dem Sterbelager erleben, Jaroslav, glaube ich, hieß er, der frühere internationale Präsident der gottlosen Bewegung, der viele Bücher geschrieben hatte, dass es kein Gott, kein Jenseits und nichts dergleichen gibt. Als er auf dem Sterbebett war, dann sieht er auf einmal schon von seinem Sterbebett aus in die Ewigkeit und sagt, ich sehe den Heiligen, er ist da, der lebt wirklich, verbrennt all meine Bücher. Und er starb in einem furchtbaren Zustand, natürlich unerrettet, unerlöst. Er hatte seine Chance, Jesus in sein Leben aufzunehmen, ganz einfach nicht gewollt. Und jetzt war es zu spät. Es gibt nämlich nach der Bibel auch ein zu spät. So, also wir werden auf jeden Fall auferstehen. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, 20, eins ist klar, nun aber ist Christus auferstanden. Punkt. Ausrufezeichen sogar. Nun aber ist Christus auferstanden. Er führt hier eine ganze Latte von Begründungen an. Und er sagt, weil ich lebe, sagt Jesus in Johannes 14, 19, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ich verspreche euch, die ihr zu mir gehört, ich lebe, ich bin auferstanden, ich bin lebendig. Auch ihr werdet auferstehen, weil ich lebendig bin, werdet auch ihr leben. Die Schrift sagt, dass Jesus der Erstling ist, der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, mit einem neuen Körper auch und ewig lebt. Und wir werden ihm folgen. Es gibt nicht nur eine Auferstehung. Die Schrift nennt uns zwei Auferstehungen. Es gibt die erste Auferstehung und die zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung ist, da fällt dieser Bereich rein, in dem die Entrückung stattfinden wird. Die Bibel sagt, Jesus wird einmal wiederkommen und die Toten in Christus werden auferweckt werden. Da sprechen wir auch nachher nochmal drüber. Und wir, die wir zu der Zeit leben, werden verwandelt werden und gemeinsam werden wir dem Herrn entgegengerückt werden. Und dann sagt er, selig sind die, die teilhaben an der ersten Auferstehung, denn an diesen hat der zweite Tod keine Macht. Der erste Tod ist unser natürlicher Tod, wenn wir hier von der Erde gehen und sterben. Und dann kennt die Bibel einen zweiten Tod. Den zweiten Tod nennt sie den Tod im Feuersee. Das heißt, Menschen, die Christus abgelehnt haben, die Gott nicht wollten, und die dann in den Feuersee, sprich, wie wir es aus unseren Bibeln kennen, die Hölle, weil die Bibel nennt es Feuersee. Und wer nicht im Buch des Lebens gefunden wird, wer das Rettungsangebot Gottes für sein Leben nicht angenommen hat, der kommt in den zweiten Tod, das ist der Feuersee. Und dieser zweite Tod ist ewig. Und das heißt, man lebt dort ewig, natürlich auch in Ganzheit mit Körper, als Mensch mit Geist, Seele und Körper, auch dazu noch etwas später. Die Bedeutung der Auferstehung, darüber habe ich mit euch gesprochen im Ostern 2012. Da will ich zwei Statements von Paulus einfach nochmal so in den Raum stellen. In 1. Korinther 15, 3 sagt Paulus, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und dann spricht er von der Auferstehung Jesu und in Vers 17 im gleichen Kapitel sagt er, unser Glaube wäre sinnlos, gäbe es keine Auferstehung. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wärt ihr noch in euren Sünden. Weil dann gäbe es, wenn Christus nicht auferstanden wäre, gäbe es auch für uns keine Auferstehung. Der Garant unserer Auferstehung ist Jesus, ist er, der von den Toten auferstanden ist. Interessanterweise auch in einem der Evangelien oder einem der Schreiber des Evangeliums, da wird geschildert, dass als man in das Grab kommt, in das Jesus gelegt wurde, und dann heißt es dort, dass das Erstaunliche war für diesen Schreiber, er sagt, die Bibelleser wissen, dass Jesus ja eingewickelt wurde in Tücher, auch Kopf und so weiter, also wie die Toten eingewickelt wurden. Und dem einen Schreiber fällt besonders ins Augenmerk, da wo man Jesus hingelegt hat, es liegt alles noch so gewickelt, als wäre er unsichtbar da drin, als die Auferstehung geschehen war. Also es war nicht so, Jesus stand von den Toten auf und wie wir beim Lazarus hören, bei der Totenauferweckung, wo Jesus sagt, nehmt ihm die Binden ab, sondern bei Jesus ist es so, in die Tücher, in die er gewickelt wurde, die liegen komplett so, als würde er nur zusammengefallen, aber so, als wäre er in sich zusammengesackt, sag ich mal, als wenn die Hülle leer ist. Das heißt also, Jesus, als er auferweckt wurde von den Toten, der wickelte sich nicht raus. Es hat auch der Heilige Geist ihn nicht rausgewickelt, sondern bei der Auferstehung schlüpfte er einfach aus seinen Tüchern raus. So können wir das im Grundtext der Bibel, der Heiligen Schrift nachlesen. So, Jesus ist auferstanden, wäre er nicht auferstanden, dann wären wir noch in den Sünden. Paulus sagt, dann wäre unsere Predigt vergeblich. Dann wären wir die größten Doofis, die auf der Welt rumlaufen und sagen, es gibt eine Auferstehung, es gibt einen Jesus. Er sagt, dann würden wir auch als unseriös und als Lügner erfunden werden. Paulus gibt da immer richtig ordentlich Zunder, wenn er solche Sachen schreibt. Und dann kommt er und sagt, jetzt aber ist Christus auferstanden. Da gibt es keinen Zweifel. Außerdem haben wir es erlebt. Und es gab ja viele Zeugen. Gott selber verkündet in seinem Wort, mein Sohn Jesus ist auferstanden. Gott selber bezeugt es. Da könnt ihr in 2012 einfach noch mal reinschauen. Ich habe eine kleine PowerPoint hier, dass ihr einfach mal schaut, die Zeugen der Auferstehung, da können wir das Licht wieder ein bisschen runterfahren, dass wir das mal ganz kurz uns anschauen, die Zeugen der Auferstehung Jesu. Genau, Jesus, das ist ein bisschen schwach hier mit dem Licht, aber okay. Das ist, dahinter seht ihr den Grabstein, seht ihr jetzt nicht, aber erst kommt aus dem Grab. So, die Zeugen der Auferstehung, da waren zum Beispiel die Wächter, das lesen wir in Matthäus 28, dass am Morgen der Auferstehung auf einmal ein Erdbeben geschieht, ein Engel dort erscheint. Und dann lesen wir da, und siehe da, es geschah ein großes Erdbeben, ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Also im Grunde genommen, die Wächter waren mit die Ersten, die die Auferstehung Jesu miterlebten. Jetzt war natürlich das Grab leer. Diese Soldaten hatten natürlich furchtbare Angst. Erstmal, wir sehen, sie waren vor Furcht, sie waren in Phobie. Sie bebten, sie zitterten am ganzen Körper, gestandene Soldaten. Und dann fielen sie noch um wie tot, also die Kraft verließ sie. Und dann müssen sie sich irgendwie wieder aufgerappelt haben. Wenn du weiterliest, dann stellst du fest, sie rennen also zu den Pharisäern, sie rennen zu ihren Obersten und sie erklären ihnen, hört zu, wir haben da Wache geschoben und während wir Wache geschoben haben, kommt ein Engel und schiebt den Stein weg und holt den Jesus raus. Dann haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt, das dürft ihr niemandem erzählen. Da bekam jeder ein ordentliches Bestechungsgeld, alles nachzulesen, bekam ein Bestechungsgeld und sagt einfach, während die Jünger schliefen, oder während ihr schlieft, sind die Jünger gekommen und haben ihn gestohlen. Erste Frage für mich natürlich gleich als Kriminalist ist dann natürlich, wenn sie geschlafen haben, woher wollen sie wissen, dass es die Jünger waren? Aber es gibt viele, viele andere Punkte, wo man sagen muss, also die Geschichten, die sie erzählen, waren nicht wahr. Also auf jeden Fall, die Frauen haben es ja selber gesehen. Es waren nämlich die Frauen auch inzwischen auch am Grab. Maria aus Magdala und noch zwei andere. Und sie haben das ja miterlebt. Sie haben auch gesehen, was mit den Soldaten passiert. Sie haben auch gesehen, wie die abgehauen sind vor Schrecken und Furcht. Und Maria und die anderen, sie gehen in das... Maria ist dann nachher draußen vor dem Grab und sie weint und sie denkt jetzt irgendwie, den Jesus, den hat wohl doch jemand rausgeholt. Ich krieg das nicht gebacken, weil wer hat schon mal gesehen, dass gerade vor einem da, auf einem, da lag ein Toter drin, auf einmal ist er nicht mehr da und du hast nicht gesehen, dass man weggetragen hat. Wo hast du ihn hingebracht, sagt sie dann, weil sie denkt, das ist der Gärtner. Und dann sagt Jesus Maria und dann erkennt sie ihn. Sie ist also eine direkte Zeugin. Dann im Grab selber sind Frauen, da sind Engel, die bezeugen das. Maria, das ist übrigens Markus 16 und Johannes 20. Wird uns das geschildert. Dann ist die Engel bezeugen die Auferstehung in Matthäus 28. Dann sehen wir, dass die Frauen aus der, da habe ich kein anderes Bild jetzt gehabt, aber die Frauen, die gerade vom Engel die Botschaft bekommen, Jesus, der ist nicht hier, der ist auferstanden, was er ihnen ja gerade gesagt hat, der Engel begann, sprach, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden. Kommt her, schaut die Stätte, schaut den Platz an, wo er gelegen hat. Und dann gehen sie aus dem Grab. Und dann, während sie also aus dem Grab gehen und Richtung auf dem Weg nach Jerusalem unterwegs sind, könnt ihr nachlesen, Matthäus 28, da kommt Jesus auf dem Weg, auf der Straße ihnen entgegen und sagt, seid gegrüßt. Kannst dir vorstellen, der nächste Schrecken. Jesus sagt ihnen, geht hin und sagt es den Jüngern, sagt es den anderen, ich bin auferstanden und dass ich euch treffen werde. Dann kommt Jesus, ist Jesus unterwegs, auf dem Weg nach Emmaus, da sind die beiden Emmaus-Jünger und er spricht mit ihnen und schließlich erkennen sie ihn an seiner Geste, wie er das Brot bricht, und dann kommt er auch und oder bekommt eine Offenbarung. Die Frage, die manchmal gestellt wird, ist, wenn es doch Jesus ist, wieso haben sie ihn nicht erkannt? Da müssten wir also die ganzen Texte uns anschauen. Nach seiner Auferstehung ist Jesus manchmal erschienen, und dann steht im Griechischen geschrieben, nicht nur, dass Jesus erschien, sondern es steht, er erschien in einer andersartigen Gestalt. Also er erschien in einer Gestalt, dass sie ihn mal nicht gleich erkennen, weil er einfach erstmal Gespräch mit ihnen wollte. Das war ganz besonders hier bei den Emmaus-Jüngern. Und er erklärt ihnen dann die Schriften. Also sie sind Zeugen seiner Auferstehung. Als er vor ihren Augen dann einfach verschwindet, dann rennen sie zurück nach Jerusalem. Es war Nacht. Und sie sagen den Aposteln, die dort in einem Obergemach, in einem Obersaal sich eingeschlossen hatten, weil sie Angst hatten vor den Juden, da sagen sie ihnen, dass sie dorthin, dass sie Jesus gesehen haben. Kommen wir gleich zu. Dann von Petrus hatte ich jetzt kein anderes Bild. Jesus erscheint dem Petrus, heißt es denn in Lukas 24 und in 1. Korinther 15. Ihr wisst, das war bei dem noch im Garten bei dem Verhör und bei der Verspottung Jesu. Da ist einer und sagt zu ihm: Warst du nicht bei diesem Jesus? Und Petrus hier: Jesus, nie von dem gehört. Das ist ja noch harmlos. Der Petrus hat sich ja richtig verflucht und hat gesagt: Den kenne ich nicht, weil er Angst hatte. Gleich kriege ich auch die Hucke voll. Aber Jesus, so steht es da geschrieben in diesen beiden Textstellen, erscheint dem Petrus. Paulus schreibt das. Woher weiß Paulus das? Weil Petrus das dem Paulus erzählt hat und sie ja auch ein ganz Stück ihres Weges in der Nachfolge Jesu gemeinsam gegangen sind. Dann erscheint Jesus den Jüngern hinter verschlossenen Türen. Thomas war nicht bei. Das war ein Gottesdienstschwänzer, sage ich immer. Danach, eine Woche später, ist Jesus wieder in diesem Raum. Naja, es ist so, wenn du Gottesdienst schwänzt, verpasst du ganz schnell Dinge. Jesus erscheint den Jüngern und auch Thomas ist da. Und da seht ihr den Thomas und Jesus kommt rein und sagt: Thomas, komm mal her, guck mal hier, leg mal deinen Finger in meine Wunden rein und leg ihn auch in meine Seite. Und da seht ihr, da pult der Thomas richtig in die Wunde rein von Jesus, da in diesem Bild so. Und er sagt: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagt: Du, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Du musst ja schauen, Jesus, als er ihnen erschien, die haben erst mal gedacht, bisher haben sie ja gar nicht erlebt, außer beim Lazarus, gut, der lag der Körper noch da, der wurde auferweckt von Jesus. Aber diesen Jesus, den haben sie gesehen, der ist richtig durchlöchert, durchbohrt, richtig umgebracht und noch ein Speer in seine Seite rein. Da war nichts mehr mit Leben und jetzt auf einmal erscheint er. Und sie war natürlich immer wie unter Schreck oder Schock teilweise. Und wir sehen dann, dass Jesus dann immer auch ihren Beweis erlebt. Er sagt: Ich bin kein Gespenst, ich bin kein Phantasma, sondern ich bin wirklich eine Person, die einen Körper hat. Ich bin der Jesus und zeigt ihnen, dem Thomas in dem Fall, die Male. An anderen Stellen sagt er, als sie nicht glauben wollen: Gib mir mal was zu essen. Dann geben sie ihm Brot und was zu essen. Und er isst vor ihren Augen, sagt er: Seht ihr, ich bin kein Gespenst. Ich bin tatsächlich auferstanden, ich bin auferweckt. Wir wissen, dass er von der Bibel her, die Bibel da auch gelesen haben, wir wissen da, dass Jesus 40 Tage mit ihnen unterwegs war und mit ihnen sprach und ihnen die Dinge des Reiches Gottes erklärte. Dann ist er auch, erscheint er nochmal 7 Jüngern am See Genezareth. Da hat er schon Feuer gemacht, hat schon Fische aufgelegt und lädt seine Jünger, die gerade am Fischen draußen waren, lädt er sie zum Frühstück ein. Dann sagt die, das war übrigens gewesen in mit den Jüngern am See Genezareth in Johannes 21. Dann haben wir hier, der erscheint dem Jakobus, in 1. Korinther 15 wird es berichtet. Dann erscheint er 11 Jüngern auf einem Berg in Galiläa und spricht da nochmal mit ihnen, so steht es geschrieben. Dann sind mehr als 500 Brüder auf einmal versammelt und er spricht mit diesen mehr als 500 Brüdern und erklärt ihnen die Dinge des Reiches Gottes, 1. Korinther 15 nachzulesen. Dann ist er bei seiner Himmelfahrt, sind sehr, sehr viele anwesend und er entschwindet. Männer und Frauen sind dort anwesend und sehen, wie er zum Himmel fährt. Wiederkommen Engel und bezeugen und sagen: Ihr Männer, was schaut ihr da in den Himmel? Dieser Jesus, der jetzt gerade von euch aufgehoben wurde, der in den Himmel, der wird wiederkommen und ihr werdet ihn also wiedersehen. Er wird wieder auf diese Erde zurückkommen. Dann erscheint er später dem Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Können wir den Live-Bericht in Apostelgeschichte 9 sehen. Und nochmal Paulus, der es nochmal dann sagt in 1. Korinther 15, der dort eine wie Jesus ihm dort begegnet, während Paulus nach Damaskus Entschuldigung, unterwegs ist, um die Gläubigen zu verfolgen. Und Paulus bestätigt auch in Apostelgeschichte 13 nochmal die Auferstehung. Wir bestätigen die Auferstehung Jesu Christi, sagt Petrus und andere. Und wir sind Zeugen dieser Dinge und der Heilige Geist. Wir, die wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, sind auch Zeugen, denn wir wissen, dass er lebt. Also ich würde heute Abend hier nicht stehen, wenn ich nicht von Jesus wissen, nicht von Jesus hören würde. Jesus und ich, das ist eine tägliche Gemeinschaft. Wir sprechen jeden Tag miteinander. Ich spreche jeden Tag mit meinem Vater. Ich spreche jeden Tag mit dem Heiligen Geist. Wir sind jeden Tag in einer ganz herrlichen Beziehung. Und Dinge des Gottesdienstes, bevor ich hier predige, die bespreche ich natürlich auch mit dem Heiligen Geist. Und manches Mal auch mit Jesus. Also diese Dinge bespreche ich. Was willst du tun? Was hast du vor? Es ist also ein tägliches Miteinander, wo er mit mir spricht, wo ich sage, Herr, wie soll ich das am besten machen jetzt in der und der Form? Da bin ich noch nicht ganz klar. Auch wie kann ich das rüberbringen, was du gerne in diesen Gottesdienst hineingebracht haben möchtest? Und dann sagt er ganz einfach, Herbert, mach's mal so, mach es besser so. Manchmal habe ich Dinge aufgeschrieben, auch in meinem Predigtext und gehe sie mit Gott nochmal durch und dann sage ich, wie sieht das aus? Und dann sagt er, nee, das lässt du mal lieber weg. Das ist jetzt nicht dran, das kannst du ein andermal machen. Also es ist nicht nur der Heilige Geist bezeugt, ich kann bezeugen, dass Jesus lebt, weil ich in einer täglichen Beziehung mit ihm lebe und ich bin tatsächlich nicht in der Psychiatrie. Naja, das ist ja die, man will ja heute in unserer Gesellschaft sagen, wenn jemand eine Beziehung zu Gott hat und mit Gott spricht, dann ist er schizophren. Das ist natürlich nicht so. Okay, Jesus Christus ist auferstanden, nochmal von Paulus Statement. Und dann Jesus selber erklärt, er wird wiederkommen und er wird uns dann zu sich nehmen. Darauf warten wir, das wird einfach nochmal Herrlichkeit sein. Jetzt kannst du unser Osterbild wieder drauf machen. Und die PPT weg und mir gebt ihr wieder bitte ein bisschen mehr Licht. Ja, es ist schon stark. Ich würde gerne, bevor ich fortfahre, euch noch kurz den Zeugenbericht des Apostel Paulus vorlesen. Ich lese da aus der Hoffnung für alle. Vielleicht lässt ihn einfach mal so auf dich wirken. In 1. Korinther Kapitel 15, 1 bis 8. Nochmal eine kurze Zusammenfassung von Paulus her. Liebe Brüder, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch sie ans Ziel eures Glaubens kommen, vorausgesetzt, ihr bewahrt die Botschaft genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Also vorausgesetzt, wir werden das Ziel erreichen unseres Glaubens, vorausgesetzt, ihr bewahrt die Botschaft genauso, wie ich sie euch überliefert habe, sonst glaubt ihr vergeblich und ihr erreicht nicht das Ziel. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Vers 4, er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es die Propheten angekündigt haben. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt, also beim Bericht von Paulus fällt auf, dass er die ganzen Frauen gar nicht mit reinnimmt. Also er ist da in seinem Bericht total auf dem Brüderbericht. Ich vermute, es liegt daher, dass er mit seinen Brüdern und den Mitaposteln zusammen war und dann einfach sie den Austausch hatten und so schildert er das hier. Er sagt, als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt. Also er geht von Männern aus. Wir wissen aber von der Bibel her, was wir erst auch schauten, die ersten, die ihn sahen, waren die Soldaten. Und die erste Frau, die ihn dann nach der Auferstehung gesehen hat, das war Maria aus Magdala. Die hat ihn zuerst gesehen und dann die anderen Frauen auf dem Weg und so weiter. Die Männer kamen dann ein bisschen später. Aber danach er sagt, als der Auferstandene hat er sich Petrus gezeigt und später den 12 Aposteln. Also Petrus und dann den 12 Aposteln. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen. Von denen die meisten noch heute leben, Einige sind inzwischen gestorben. Das heißt also, es war damals, als Paulus diesen Brief schrieb, war es durchaus nachprüfbar. Jeder, der wissen wollte, stimmt es, hätte sich aufmachen können und sagen, diese Zeugen will ich sehen. Und es ist ja die Tatsache um diese Geschehnisse am Kreuz, der Auferstehung und diese Dinge, die sind ja nicht nur in der Bibel geschrieben. Da gibt es verschiedene Geschichtsschreiber, die das schreiben. Ein bekannter Nichtchrist, Josephus Flavius zum Beispiel, schildert die ganzen Dinge, weil er sie live miterlebt hat. Er schildert die Sonnenfinsternis, das Erdbeben und all die Dinge, die dort geschahen, um die Kreuzigung von Jesus herum. Und also das sind alles diese Tatsache des Lebens Jesus, seines Leidens, sein Sterben, seine Auferstehung, das ist nicht nur in der Bibel, sondern auch in den Geschichtsbüchern natürlich eindeutig belegt und von Zeugen auch so belegt, wie gesagt, wie unter anderem Josephus Flavius. Also dann hat er sich mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit, haben ihn gesehen, von denen die meisten heute noch leben, einige sind inzwischen verstorben. Später, Vers 7, ist er Jakobus erschienen und anschließend allen Aposteln. Da sehen wir also, er hatte nicht nur 12 Apostel, sondern wenn wir daran denken, als Jesus seinen Dienst anfing, da gab es inzwischen viele, die ihm nachfolgten. Er hat inzwischen ja die Schwiegermutter von Petrus gesund gemacht, vom Fieber sie befreit. Er hat, sein erstes Wunder war an der Hochzeit in Kana. Da hat er 600 Liter Wasser in Wein verwandelt für die Hochzeitsfeier und so weiter. Und verschiedene andere Dinge geschahen. Und so, es waren jetzt schon einige Leute, die ihn umgaben. Jetzt war aber, er sagt, ich tue immer, was mein Vater sagt, was ich tun soll. Und so hat er ein Gespräch mit seinem Vater. Und sein Vater sagt, du solltest dir eine kleine Gruppe auswählen aus all denen, die dir nachfolgen, die jeden Tag mit dir zusammen sind. Jeden Tag, wo du ihnen auch von Herz zu Herz, Auge in Auge die Dinge mitteilen kannst, die ich dir mitteile und die wichtig sind, für das Reich Gottes. Natürlich hat er die anderen auch gelehrt, würde aber heute Abend zu weit führen, diese Ausführungen dort. Und er hat also dann eine Nacht gebetet und er kam zurück und dann standen die ganzen Männer dort, diese Brüder dort, die ihm schon nachfolgten. Und dann hat er gesagt, dich nehme ich und dich nehme ich. Und aus diesen, die da standen, wählte er dann 12 aus. Wir wissen aus den Schriften, dass er später, wenn er mit diesen 12 unterwegs war und manches Mal besondere Ereignisse waren oder besondere Geschehnisse oder Dinge, die er auch zu tun hatte, dann nahm er aus diesen 12 nochmal 3 raus und mit diesen 3 ging er dann extra. Das war auf dem Berg, wo er dann verklärt wurde, wo eben Mose und Elia erschienen und so weiter und Gott aus dem Himmel spricht. So, und bei der Auferweckung des verstorbenen Kindes von diesem Synagogenvorsteher, von dem Jairus da. So, also da nahm er dann 3 raus, die anderen warteten. Und also es waren 3, von den 12 wählt er manchmal 3 aus. Und was der Apostel Paulus hier schreibt, er erschien den 500, dann den Jakobus und schließlich erschien er allen Aposteln. Dass es viel mehr waren als die 12, sehen wir schon auch in dem Bericht, dass er nämlich 70, eigentlich 72 aussendet, die auch predigen zu zweit. Das waren auch Apostel. Aber da hat er aus einem riesen Trupp von Männern, die mit ihm gingen, die nachfolgten, hat er einmal 12 ausgewählt und dann hat er nochmal 70 ausgewählt. Und hier heißt es, er erschien allen Aposteln. Und Paulus sagt, zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte, als er auf dem Weg nach Damaskus war, die Gemeinde Jesu zu verfolgen und zu schädigen. Und Paulus ist mit sich da nicht gerade, er sagt nicht, was er für eine super Trophäe gewesen ist. Der Paulus sagt, zuletzt ist er mir erschienen, ich bin wirklich wie eine Fehlgeburt. So sagt Paulus wörtlich, er nennt sich eine Frühgeburt, eine Fehlgeburt. Also ich bin wie eine Geburt zur unrichtigen Zeit. Ich habe es nicht verdient, fährt Paulus dann fort, eigentlich. Ich habe es nicht verdient, diesem Jesus nachzufolgen, denn ich habe seine Gemeinde verfolgt. Und dieser Jesus begegnet mir und Paulus wird trotz all dieser Dinge, weil er sich Gott und Jesus anvertraut, wird er zum Apostel für die Nationen, für alle, die außerhalb von Jerusalem sind. Natürlich auch für die Juden, aber besonders auch für die aus den Nationen. Jetzt spricht Paulus von der Auferstehung. Wir werden also auferstehen. In 1. Korinther 15, 20 bis 22 heißt es, nun aber ist Christus auferstanden, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jetzt fährt Paulus dann fort, er erklärt dann wieder Dinge dazwischen und in Vers 35, 1. Korinther 15 sagt er, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Körper werden sie kommen? Wie wird das sein? Wie werden die Toten auferweckt? Und mit welcher Art Körper werden sie dann erscheinen? Ist ja an sich eine gute Frage. Und Paulus erklärt das dann hier gleich und er sagt, hört zu, Folgendes. Der erste Mensch, der ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Wenn wir Römerbrief an der Schriftstellen anschauen, dann zeigt uns die Schrift, dass der Adam aus dem Garten Eden der erste Adam, der erste Mensch war. Und er wird der erste Adam genannt in der Bibel. Und durch diesen ersten Adam ist der Tod zu allen gekommen. Adam sündigte, trennte sich von Gott und kam dadurch in das Dilemma, das wir bis heute noch miterleben und ausleben und natürlich in unseren modernen Auswüchsen noch viel, viel schlimmer ausprägen, als man sich das jemals hätte vorstellen können. Dieser Adam, der die Gemeinschaft mit Gott verließ, keine Beziehung, die Beziehung mit Gott unterbrochen wurde und aufgrund seines Ungehorsams, seiner Entscheidung, ich werde Satan vertrauen. Satan hat ihm gesagt, wenn du auf mich hörst, dann wirst du klug sein, dann wirst du nicht so dumm gehalten sein wie bei Gott. Gott hält euch nur dumm, Gott enthält euch etwas vor, Gott will nicht, dass ihr so gescheit seid. Aber wenn ihr euch meinen Worten anvertraut, erklärt Satan, dann werdet ihr klug sein wie Gott. Damit hat Gott ein Problem, deshalb empfehle ich euch, sagt Satan, hört auf mich. Und Adam und Eva war ja die Erste, sie sagten, ja, klingt logisch, wir werden das austesten. Aber Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr das tut, dann wird Tod in euer Leben kommen. Das hat Satan nicht so gesagt. Satan hat auch ein bisschen verdreht. Gott hat gesagt, wenn ihr esst von dem Baum, dann werdet ihr sterben. Satan sagte, Gott hat doch zu euch gesagt, wenn ihr die Frucht berührt, dann werdet ihr sterben. Und somit hat er also Eva verführt. Wir sehen, wie schnell wir einfach mal aus Wahrheit in Irrtum hineingelenkt werden können. Und Eva fasst an und sagt, tatsächlich, ich lebe ja noch, nichts passiert, tatsächlich, der hat recht, Eva isst, batsch, das war das Ende. Tod kam in die Menschheit. Gottes Ferne kam in die Menschheit. Trennung von Gott kam in die Menschheit. Und das Beherrschtwerden der Frau kam in die Menschheit, was Gott nie gedacht hatte und so weiter, sondern Gott hat sie als gleichberechtigte, auf gleicher Ebene befindliche Herrscher über diese Erde bestellt und nicht nur allein den Mann. Aber das haben wir schon anderweitig behandelt. Der erste Mensch ist also von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Jetzt sagt er, wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Sind wir irdisch? Sind wir? Wir sind hier noch normal irdisch auf dieser Welt. Und jetzt sagt Paulus, wir stammen ja alle von diesem Adam, also die Menschheit, die jetzt lebt, stammt von unseren Urvätern und Stammvätern Adam und Eva ab, irdisch, der Vergänglichkeit unterworfen, dem Tod unterworfen. Und er sagt, weil wir von ihm abstammen, sind wir irdisch. Jetzt aber hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt als zweiten Adam und diesen zweiten Adam nennt Gott den himmlischen Adam. Und Gott sagt, wenn jemand meinem Sohn vertraut, ihn in sein Leben aufnimmt, ihn zum Herrn seines Lebens macht, die Erlösung annimmt, die ich in meinem Sohn Jesus Christus euch anbiete. Wer meinen Sohn annimmt, der wird teilhaftig des himmlischen Adams. So, wir leben dann zwar als Christen noch in dieser Welt, aber in uns ist schon das ewige Leben mit hineingegeben, in unserem Leben schon, wir sind mit diesem ewigen Leben schon verwoben. Also wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Vers 49, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also eigentlich ganz logisch, was der Apostel hier erklärt. Er sagt, irdisch ist klar, Adam alterte schließlich, starb schließlich. Du auch und ich, wir altern und altern. Wer hätte das geglaubt, hättest du mir vor 30 Jahren gesagt, dass ich mal so alt aussehen werde. Da hätte ich gesagt, ah, Junge, jetzt übertreibst du mal, und ich hatte gute Argumente, um das zu sagen. Und ich weiß, was tun wir ja auch nicht alles, um jung zu bleiben. Wir wollen ja alle faltenfrei sein, nicht wahr? Und dann, ich weiß ja nicht, euch Schwestern, wie es euch ergangen ist, wie viel ihr heute gerieben habt. Und wir werden ja oft so und gecremt habt und gemacht habt und was weiß ich da. Da ist es bei uns Männern doch ganz einfach. Wir nehmen so ein lebensspendendes Aftershave in die Hand und stehen einmal durchs Gesicht, und dann sind wir frisch und riechen auch noch gut. So, das ist unsere Art und Weise, den Verwesungsgeruch zu übertünchen. Okay, also auf jeden Fall. So, es ist aber mit den Frauen. Es muss natürlich teures Nachtcreme und Tagcreme sein. Das sind eure Kämpfe. Und ihr denkt, je teurer, umso besser. Aber in Tests wurde erwiesen, die günstigen aus dem Discounter sind sogar noch besser teilweise, oder sind besser als die aus den teuren Shops und so weiter. Also ich habe gestern Michelstadt gesagt, bei all diesen Tests und Versuchen und Angeboten, versuch's doch mal, Schwester, mit Margarine, ob das nicht auch irgendwie helfen könnte. Jemand meinte, dann wird sie ranzig. Naja, klar, dann wird der Mann sagen, bisher war sie nur kantig und jetzt ist sie auch noch ranzig, nicht wahr? Aber immer. Auf jeden Fall, wir tragen ganz natürlich sind wir unter diesem natürlichen Zerfall des Alterungsprozesses, und wir werden irgendwann auch mal in einem Sarg liegen und beerdigt werden, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder und wir werden verwandelt werden. Aber so wie wir in der vergangenen Woche an einem Grab standen und so wie wir auch in dieser Woche an einem Grab stehen werden und einen Abschied dort haben werden von einem geliebten Menschen, so werden eines Tages Menschen mal an deinem Grab stehen und sich von dir verabschieden. Das ist, weil wir das Bild des Irdischen getragen haben. Aber der Apostel sagt, Leute, wenn ihr da Punkt macht, dann habt ihr ein Riesenproblem. Dann kann man tatsächlich eine Psychose oder sonst was bekommen und wirklich seelisch krank werden. Aber so wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, 49, 1. Korinther 15, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Halleluja. Wir werden das Bild des Himmlischen tragen. Und dann sagt er, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche, du bist vergänglich, dein äußerer Mensch ist vergänglich. Ist egal, wie viele Cremes oder Margarine auch immer du jetzt aufgrund meiner Empfehlung verwenden magst, dieser Körper ist vergänglich, nicht wahr? Und du wirst eines Tages sterben oder, wenn Jesus kommt, verwandelt werden und entrückt werden. Das ist ganz eindeutig klar und fest. Dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn du den ganzen Bericht in 1. Korinther 15 des Apostel Paulus liest, dann stellst du fest, auch dass er hergeht und dass unseren Körper mit einem Samenkorn vergleicht. Er sagt, dieser Körper wird in die Erde gelegt, er wird mit Erde bedeckt, und dieser Körper, der jetzt dort in der Erde zugrunde geht, verwest, dieser Körper ist der Same für einen ewigen Körper, der auferstehen wird. Wenn es keinen Körper gibt, keinen irdischen Körper gibt, das hieße, du wärst nie in diese Welt gekommen, also gäbe es dann für dich auch keinen himmlischen Körper. Aber weil du als Mensch in dieser Welt gelebt hast und dein Körper in die Erde gelegt wird, dann bei der Auferstehung wird dieser Körper hervorgerufen. Da sage ich euch gleich auch noch, wie diese Dinge so vonstatten gehen. Ich will aber noch einschieben, 1. Thessalonicher 4, 16, da greift Paulus das nochmal auf, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, der Herr selbst, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt in den Wolken dem Herrn entgegen, wörtlich zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also, er sagt, Leute, in Korinther hat er schon gesagt, dieser ganze Vorgang spielt sich ab in einem Nu, in einem Augenblick. Die Hoffnung für alle sagt, das geht so schnell, als wenn jemand mit der Wimper zuckt. Und im Griechischen steht das Wort Atomo, en Atomo. Im Bruchteil eines Atoms geschieht dieser ganze Ablauf. Jesus kommt in den Lufthimmel und in diesem Lufthimmel erschallt die Posaune. Jesus ruft die verstorbenen Körper hervor, sagt, kommt hervor. Er ruft sie hervor, sie kommen hervor. Ich erkläre gleich noch, wie die Vereinigung geschieht. Er ruft sie hervor, die wir zu der Zeit leben. Nehmen wir an, die Entrückung wäre jetzt in diesem Augenblick. Dann würden wir alle verwandelt werden. Das heißt, unsere sterblichen Körper würden jetzt in einem Akt von Gott her, in einem übernatürlichen Eingriff von Gott her, würden wir sofort in Unsterblichkeit und Unverweslichkeit verwandelt werden. Und du bräuchtest nie mehr Tag- und Nachtcreme. Ja, das wäre dann vorbei. Denn da oben gibt's keine und ich glaube auch nicht, wenn du bei Aldi gehst und noch ein paar Tütchen kaufst und sagst, die nehme ich vorsichtshalber für den Himmel mit, ist vergeblich, das Täusch bleibt hier unten liegen, das kriegst du nicht mit hoch. Also auf jeden Fall, wir werden verwandelt werden. Und der Apostel Paulus sagt, weil dies Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Und er sagt, Fleisch und Blut, natürliches Körper, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Weil dann wäre ja Tod wieder dort. Unser natürlicher Körper, wie wir jetzt leben, wir tragen das Bild des irdischen Adam, dieser Körper wird unweigerlich eines Tages sterben. Du kannst protestieren, du kannst Demomärsche aufbringen, du kannst Ärzte und Priester und Gott und alle verfluchen und sagen, ich will nicht sterben. Du wirst eines Tages sterben. Ganz klar. Unausweichlich. Du und ich werden eines Tages sterben. Wie gesagt, es sei denn, Jesus kommt wieder und wir erleben die Verwandlung. Aber das müssen wir wissen. Aber wir müssten hier zu Lebzeiten sicher machen, was wird, wenn ich sterbe? Sterbe ich im Glauben an Jesus oder sterbe ich ohne Jesus? Denn die Schrift sagt in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Also so einfach ist das. Entweder du hast Jesus oder hast ihn nicht. Wenn du ihn hier auf der Erde nicht hast, wirst du ihn auch dort im Himmel nicht kennenlernen. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Wie geschieht das, wenn wir sterben? Und zwar sagt die Schrift, was nehme ich dann mal hier? Ja, okay, ist ja kein Jäckchen. Mein Jäckchen wollte ich jetzt nicht ausziehen. Zieh mal der Pulli aus. Nee, okay. Ich kann ja nicht wegen des Mikros. Dann Jacke, gib mir doch mal her. Okay, Jacke zu versteigern. Zum Ersten. Okay. Gut, also, wenn, du musst dir vorstellen, also jetzt, das ist jetzt dein Körper. Ja, das ist dein Körper. Und dieser Körper, sagt die Bibel, lebt nur, weil in diesem Körper du lebst, weil du darin wohnst. Ich habe es schon anderweitig gesagt, ihr habt mich noch nie gesehen. Ihr kennt nur meine Hütte. Ihr kennt nur mein Haus. Hier drinnen, in diesem Haus, in diesem Körper, wohne ich. Die Bibel sagt, wir sind Geistwesen mit einer Seele und wohnen in diesem Körper. So, und deshalb, weil ich in diesem Körper wohne, weil du in deinem Körper wohnst, weil deinen, ich kenne auch nur dein Haus. Ich kenne nur deine Hütte. Auch hier, auch wenn es eine polnische Hütte ist, es ist eine polnische Hütte, aber das ist ein polnisches Haus. Ich kenne nur dies, aber der da drin ist, den habe ich noch nie gesehen. Aber dass er hier munter sitzt, doch, er ist munter, ich sehe es, dass er hier munter sitzt, ist, weil in ihm, in diesem Körper lebt er. Da wohnt er drin. So, und unser Körper, wenn unser Geist in dem Körper wohnt, deshalb bewegt sich unser Körper, deshalb bewegt sich unsere Hände, unsere Füße und deshalb atmen wir und was weiß. Also, aber in dem Moment, wenn wir sterben, sagt die Bibel, dann geht der Geist aus dem Körper raus. Der Geist geht raus, der Körper ist tot und unser Geist geht zu Gott. Unsere wahre Persönlichkeit geht dann zu Gott. Und Paulus sagt ja, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Und dann liegt dieser Körper, liegt dann das. Warum ist er jetzt tot? Warum passiert da nichts mehr mit ihm? Warum? Du hebst den Arm und er fällt wieder runter. Warum? Weil der Bewohner ausgezogen ist. Der Bewohner ist aus diesem Körper ausgezogen. Jetzt darfst du wieder haben. Danke. So, und also, das ist ja, was der Prediger sagt in seinem Buch. Er sagt, wenn wir dann alt werden und er sagt, der Mensch stirbt, dann sagt er Erde zu Erde und dann kommt nicht Asche zu Asche, das ist eine Erfindung der Kirche, sondern da steht Staub zu Staub, Erde zu Erde, Staub zu Staub und der Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. So, der Prediger schreibt, er sagt, der Geist, wenn wir sterben, so wie es gezeigt, er zieht hier aus, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich hier jetzt umfallen und ihr müsstet mich irgendwie mit meinem Fliegengewicht raustragen. So, oder das würdet ihr anrufen, Leute anrufen, die das da machen und so weiter. Aber mein Geist geht zu Gott. Der Prediger sagt, der Geist kehrt zurück zu Gott. Der Körper geht wieder in die Erde und wird wieder zur Erde. Der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn ein Mensch Jesus in seinem Leben hat, dann sagt Gott, schön, dass du angekommen bist. Wir haben deinen Mann ja die Woche einfach auch die Verabschiedung dort gehabt. Aber es ist so gut zu wissen, dass der Willi, der ist bei Jesus. Er ist beim Herrn. Und als er den Körper hier verließ und natürlich auch die Angehörigen uns in Trauer zurückließ, so wussten wir doch in aller Trauer, ja, er ist bei Jesus. Er kam dort an und der Herr hat gesagt, schön, dass du da bist, Willi. Willkommen zu Hause. Wir freuen uns. Und andere, die ihn dort kennen und die schon warten, werden sagen, Mensch, hast es geschafft, Willi. Gut, dass du da bist. Wir freuen uns. Und er ist dort bei dem Herrn. Und das ist ja, was Paulus sagt. Ich habe Lust, abzuscheiden, was besser wäre, und beim Herrn zu sein. Das sagt er, wäre besser. Und er sagt nicht, ich habe abzuscheiden und dann zu schlafen. Also die Theorie, die Leute, die haben ja, dass wir da schlafen. Nein, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Das wäre viel besser. Aber, sagt Paulus, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, würde ich sagen, Herr, hol mich am besten jetzt schon. Er war nicht lebensmüde, er hatte keine Selbstmordgedanken. Er wusste nur, das andere Reich, das auf uns wartet, ist ein besseres, ein schöneres Reich. Und er sagt dann, aber es ist besser, ich bleibe hier um der Gemeinde willen, damit ich sie erbauen kann und sie noch stärken kann und auf dem Weg begleiten kann, bis der Herr sie dann holt. So, wir haben das geschieht. Wenn ein Gläubiger also stirbt, geht der Geist aus dem Körper, geht zu Gott und Gott sagt, willkommen zu Hause. Und es ist eine große Begrüßung dort. Wenn dann jemand stirbt, der nicht gläubig ist, der Jesus abgelehnt hat, der ungläubig stirbt, gottlos stirbt, dieser Geist geht auch aus dem Körper des Menschen, diese Person. Du musst sehen, Geistwesen, das hat Hände, Füße, Augen, Nase, alles, ist ein kompletter Mensch, nur als unsichtbar, ohne Körper. Und der Geist des Ungläubigen verlässt auch den Körper und dann erscheint dieser Geist vor Gott und Gott sagt, ich sehe keinen Jesus in dir. Du hast gesagt, du brauchst keine Erlösung, du brauchst das Opfer Jesu nicht. Du hast Jesus einen guten Mann sein lassen. Du hast gesagt, da hat dich gewarnt, hey, du gehst dann ewig verloren. Da hast du gesagt, das nehme ich in Kauf, Risiko. Was auch immer du gesagt haben musst. Gott sagt, tut mir leid, du kannst nicht reinkommen. Sondern du wirst ins Totenreich gehen. Dieser Mensch, der ohne Jesus stirbt, der kommt dann in das Totenreich derjenigen, die gottlos sind. Wie gesagt, der Gläubige, der jetzt stirbt, kommt in die Gegenwart Gottes. Der Ungläubige kommt in Sheol, in Hades, Sheol hebräisch, Hades griechisch, Totenreich deutsch. Dort wartet er auf das Endgericht, auf das ewige Gericht, das nach dem tausendjährigen Reich stattfinden wird. Diese Leute werden auch auferstehen, und zwar die Leiber werden auch aus der Erde hervorgerufen und werden auch in Existenz wiedergerufen, genau wie bei denen, die gläubig sind. Das ist die zweite Auferstehung, aber Gott sagt, Jesus sagt, selig sind, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Die Frage, die am Anfang her war, es wird jemand sagen, mit welchem Leib kommen sie? Ich habe jetzt also versucht zu erklären, hier haben wir einen irdischen, da wird ein himmlischer. Als Jesus auferweckt wurde, dann hat er seine Wundmale alles noch gehabt. Es war Man sah, es war Jesus. Er war komplett da in seinem Körper. Die Jünger haben ihn erkannt, die Jünger haben mit ihm gegessen, sie haben 40 Tage Unterricht noch bei ihm gehabt, über die Dinge des Reiches Gottes, so steht es geschrieben. Also er war mit ihnen zusammen und sie sahen Jesus selbst. Sie konnten ihn anfassen, sie konnten ihn begrüßen. Die Maria oder die anderen Frauen fielen um die Füße und fassten seine Füße an. Es war ein anfassbarer Körper. Dieser Körper war allerdings anders. Hätte Jesus versucht, bevor er gestorben und auferstanden ist, hätte er versucht, in einen verschlossenen Raum durch die Wand zu laufen, dann hätte er sich eine Beule am Kopf geholt. Genau wie du und ich auch. Ganz einfach. Eine Beule, da wäre er mit so einem Horn darum gelaufen, wie du auch, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst. Aber jetzt mit diesem Auferstehungsleib geschah etwas anderes. Er konnte einfach in geschlossene Räume reingehen, durch die Wand und war plötzlich in diesem Raum, verschwand aber auch wieder so. Das konnte er, weil es jetzt ein himmlischer Körper ist. Es ist kein irdischer Körper mehr. Mit dem irdischen Körper, den wir haben von Geburt an, mit dem kannst du nicht durch die Wand gehen. Aber mit dem himmlischen Körper, das zeigt uns bei Jesus, der kann auch durch die Wand gehen. Wie kriegt Gott uns wieder zusammen? Ich wollte euch mal gerne etwas vorlesen. Also erst einmal von dem David im Psalm 139. Ich preise dich, Vers 14 bis 16, da sagt er, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Interessante Aussage, nicht wahr? In den Tiefen der Erde. Normalerweise ist man doch bei Mama im Bauch, in der Gebärmutter. Tief in den Tiefen der Erde. Und er sagte, deine Augen sahen mein Ungeformtes. Also als noch keine Form von mir da war, dann sahst du mich schon, wenn du in das Erdreich reinschautest, wie ich aussehen würde. Und in dem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Der David erklärt also hier, dass Gott, wir wissen von Adam jetzt, gehen wir nochmal zurück, er nahm Erde aus der Erde und aus dieser Erde formte er Adam. Aber dieser Adam, da hatte Gott genau festgelegt, welche Bestandteile zu einem Körper, der Mensch werden wird, gehören müssen. Und so formte er den Adam und er spricht davon nicht von seinem Geist, nicht von seiner Seele. Er spricht von meinem Gebein, meine Urform. Er sagt zum einen, in der Tiefe der Erde befand sich die Substanz meiner Urform und, als in den Tiefen der Erde, genau, und dann sagt er hinterher nochmal, meine Urform, und zwar, also es war in der Erde, ich überspringe mal, die Zeit läuft mir jetzt ein bisschen davon, ich will ein kurzes Ergebnis von einem Forscher euch vorlesen, Dr. Fujita. Er gelangte hat Erstaunliches festgestellt und bestätigt eigentlich das, was David da sagt, darüber, über Auferstehung, Tod, die Körper, da bin ich gerade am Arbeiten, da werde ich mit euch dann nochmal speziell darauf eingehen. Ich wollte es aber nur mal gestriffen haben. Dieser Doktor sagt, dieser namhafte japanische Pharmakologe hat in jahrelanger Arbeit nach einer Antwort auf die Frage geforscht, was ist Leben? Seine Nachforschungen bezogen sich allerdings nur auf den materiellen, stofflichen Bereich. Innerhalb dieses Bereiches analysierte er viele verschiedene Formen von Leben tierischer und pflanzlicher Art. Schließlich kam er zu dem Ergebnis, dass Mineralien den Großbestandteil aller dieser Lebensformen bilden. Natürlich geht die Offenbarung der Bibel darüber hinaus, über diese wissenschaftlichen Tatsachen. Die Bibel zeigt uns, dass Gott ein komplettes, detailliertes Verzeichnis aller Einzelteile, aus denen unser Körper besteht, besitzt. Kein Teil ist zu klein oder zu unbedeutend, um mit in dieser Liste erfasst zu werden. Jesus selber sagt, wie das kleinste Detail bei Gott wichtig ist. Jesus sagt, jedes Haar auf eurem Kopf ist gezählt. Und er sagt, in Bezug auf Bedrängnis, Verfolgung, keines eurer Haare, egal was man euch antut, keines davon wird verloren gehen. Warum? Wie dieser Wissenschaftler schon sagt, das ist sehr richtig, also, dass diese ganzen Lebensformen ganz einfach, ihr Grundbestandteil sind Materialien. Gott hat das also, um es zu David zurückgehen, so festgelegt, er sagt, so, aus diesen Bestandteilen besteht der Mensch. Dann nahm er diese Bestandteile aus der Erde und schuf den Adam. Jetzt werden wir, wenn wir sterben, wieder begraben. Und das heißt, wir lösen uns wieder zu Erde auf, in unsere Bestandteile auf. Bei der Wiederkunft Jesu, bei der Auferstehung der Toten, dann wird Jesus in einen Befehlsruf kommen und er wird ganz einfach rufen und sagen, kommt wieder hervor. Und das heißt, aus der Erde werden diese Körper, die verwest sind, die sich aufgelöst haben, die bestimmten Materialien, die deinen persönlichen Körper ausmachen, bei diesem Ruf Jesu werden sie zusammengefügt werden durch den Ruf Jesu auf übernatürliche Art und Weise. Du wirst aus der Erde, wird dieser Körper wieder erscheinen. Während aber Jesus gekommen ist, das heißt ja, er kommt mit vielen Milliarden Heiligen, das heißt alle gläubig Verstorbenen, dein Mann, der jetzt beim Herrn ist, wenn heute die Entrückung wäre und Jesus wiederkommen würde in Lufthimmel, dann würde Willi und unser Enkelkind Diana und alle, sie würden alle, mein Oma, mein Opa, sie würden alle in den Lufthimmel kommen, unser Geister, denn die Bibel spricht von den Geistern der Verstorbenen, das sind Geistwesen, wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes, richtig, Gott ist Geist und wir schuf uns nach seinem Bild, wir sind Geistwesen. So, und jetzt, die in einem Körper wohnen. Jetzt kommt Gott mit diesen verstorbenen Gläubigen im Lufthimmel. Wir haben es gelesen, die Begegnung findet im Lufthimmel statt. Er kommt dorthin und er ruft, die Körper dieser, die zu Jesus gehören, kommt aus der Erde hervor. Dann kommen sie hervor, sie kommen in die Luft geschossen, möchte ich es mal einfach sagen. Und während sie aus der Erde hervorkommen, geht unser Geist und Seele wieder in unseren Körper, der jetzt neu ist, als himmlischer Körper, unverweslich. Habt ihr es verstanden? So, das geschieht. Der Körper kommt aus der Erde hervor und unser Geist und unsere Seele gehen wieder in den Körper und wir sind wieder komplett Geist, Seele, Körper. Nur diesmal ist es nicht mehr der Körper, der das Bild des Irdischen trägt, sondern es ist der Körper, der das Bild des Himmlischen trägt. Wir sind dann wirklich, der Tod ist, dann sagt er auch der Herr, jetzt kann man wirklich sagen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. So, das geschieht also, wenn die Entrückung kommt und der Totenauferstehung, das geschieht ja in Atomo im Nu, der Herr in den Lufthimmel kommt mit den verstorbenen Gläubigen, er befiehlt aus der Erde, dass diese Materialien, die deinen Körper ausmachen, diese Materialien sollen zusammengefügt werden, dein Körper kommt aus der Erde und dein Geist und deine Seele schlüpfen wieder in diesen Körper und du bist wieder ein kompletter Mensch, nur diesmal von himmlischer Art. Das wird geschehen. Die wir leben zu der Zeit, sagt die Bibel, da wird Gott eine Verwandlung vornehmen. Denn Jesu Körper war ja noch nicht verwest, richtig? Der war erst 3 Tage in der Gruft. 3 Tage. Und er wurde ganz einfach umgewandelt von einem sterblichen in einen himmlischen Körper. Jesus, als er hier auf der Erde lebte, trug er auch körperlich das Bild des Irdischen. Er hatte ganz auf natürliche Geburt hin einen sterblichen Körper. So steht es auch in 1. Petrus 3. Deshalb heißt es, gerichtet wie alle Menschen nach dem Fleisch. Das heißt, demselben Urteil unterworfen, irdisches Fleisch stirbt, kann nicht in den Himmel. Das ist, was Jesus erlebte. Er starb, war 3 Tage, war sein Körper im Grab. 1. Petrus 3 sagt, sein Geist war 3 Tage im Totenreich. Dort wartete er bis zur Auferstehung. Und als dann die Auferstehung, der Auferstehungsmorgen kam, da hat Gott ihn, oder der Heilige Geist, so steht es ihm, der Heilige Geist hat Jesus aus dem Totenreich genommen und hat ihn in die Grabkammer gebracht und hat gesagt, und rein in deinen Körper, der Körper von Jesus, der dort lag, 3 Tage jetzt noch nicht verwest, 3 Tage, der wurde verwandelt in einen unsterblichen Körper und Jesus schlüpfte aus seinen Tüchern einfach so heraus und erschien dann den Leuten überall, wie wir es da auch von den Zeugen her gesehen haben. Das Gleiche wird mit uns passieren. Unsere Körper werden herausgerufen auf der Erde Und unser Geist und unsere Seele schlüpfen in diese Körper und wir sind wieder komplett. Und dann geht es nach Hause. Dann geht es in die himmlischen Orte und dann sagt die Bibel, dort wird dann die Hochzeit des Lammes gefeiert. Das heißt, die größte Party, die Welt je gesehen hat. Jesus sagt, auf diesen Tag warte ich. Als er das Abendmahl einsetzte, sagte er, ich freue mich auf diesen Tag, ich warte auf diesen Tag. Als er das Abendmahl einsetzte, sagte er, ich werde jetzt mit euch nicht mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks. Also Jesus trank nicht von dem Wein bei der Einsetzung des Abendmahls, sondern er sagt, ich werde ihn erst trinken mit euch bei meinem Vater im Himmel. Wenn ich bei meinem Vater im Himmel bin, dann werden wir feiern und somit die Frage, jemand sagt, wird es im Himmel Wein geben? Ja, wird es ihn geben, weil Jesus hat gesagt, er selber wird ihn uns einschenken. Aber wir haben auch eventuell für dich eine Ecke mit Mineralwasser. Das gucken wir dann einfach mal. Okay, wie auch immer, da wird auch die Frage mit Traubensaft und allem, das wird dann einfach auch mal geklärt sein. Für mich sowieso geklärt, aber wie auch immer. Also, ich habe dir versucht darzustellen, über die Wirklichkeit und die Tatsache der Auferstehung, die geschehen wird, hast du das nachvollziehen? War das zu kompliziert? Also es ist, und da freue ich mich drauf. Deshalb wissen wir, gestern war ich bei dem Grab meiner Enkeltochter mit meiner Tochter zusammen bei ihrem Babygrab. Und da musste ich so daran denken, wir haben sie beerdigt. Der kleine Körper wurde dort beerdigt, aber wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird dieser Ruf kommen, Jana, komm hervor. Da wird der Körper meiner Enkeltochter aus der Erde kommen und Jana, ihr Geist und ihre Seele werden in ihren Körper schlüpfen. Und das andere wisst ihr, sie wird mich an die Beine fassen und rufen, Opa, 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 endlich Opa, ja, das ist ganz klar. So, und das wird eine große Wiedersehensfreude werden. Das, was wir dort erleben. Wir werden dann bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und jetzt sagt die Schrift hier noch ein Abschlusswort. In 1. Thessalonicher 4,16 sagt Paulus, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das Wort ermuntert, das kennen wir sonst, das Wort wird auch übersetzt mit ermahnt euch. Das Wort heißt parakaleo, para, neben, rufen. So ermahnen in der Bibel ist nicht erhobener Zeigefinger, sondern es ist du. Wenn du merkst, da läuft bei jemand was schief, da ist was nicht so gut, ruf ihn doch mal an deine Seite, rede mit ihm darüber, sprech darüber, versuch, ob du helfen kannst. Das ist nach der Bibel ermahnen. Und hier steht auch, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Es mag Situationen in unserem Leben kommen, wo wir sagen, Mensch, das ist alles hoffnungslos, ich weiß nicht, wie ich mein Leben meistern soll. Und dann vielleicht mögen mal düstere Tage in dein Leben kommen und du sagst, ach, weiß ich, wird das wirklich mal ein Ende haben? Werde ich wirklich bei Jesus sein? Werde ich überhaupt ankommen? Keine Ahnung, das Leben kann uns manches Mal in schwierige Situationen, Umstände und Fragen stürzen. Und dann sagt Paulus, dann fall nicht über den anderen her und sag, hey, wie kannst du jetzt vom Glauben abgehen? Sondern Paulus sagt, geh hin, nimm ihn an deine Seite, ermutige ihn, ermuntere ihn, sag, du, lass uns nochmal zusammen anschauen, was mit uns passieren wird. Der Herr wird kommen, er wird uns holen. Wir werden bei ihm sein alle Zeit. Wir haben eine gute Hoffnung, wir haben eine himmlische Heimat. Wir sind nicht wie die anderen, die ohne Hoffnung sind. Und wir sollen einander ermuntern, nicht einander verklagen, nicht einander richten, sondern aufbauen, stärken, helfen. Amen. Sag deinem Nachbarn mal, du darfst mich ruhig aufbauen. Ja, wir brauchen das alle mal im Leben. Wisst ihr, auch wenn wir Schmerz erfahren, wenn wir Leid erleben, auch wenn wir wissen, liebe Menschen, die von uns gegangen sind, ob es nun das Enkelkind ist, ob es dein Mann ist, ob es jetzt der Bruder ist, der diese Woche, wo wir seinen Körper zu Grabe tragen, er ist ja nicht mehr hier, der Bruder ist ja auch nicht mehr hier. Dann ist natürlich beim Abschied und dann ist Trauer da, und manchmal will uns tiefer Schmerz überkommen und ich denke, es ist auch immer sehr stark damit verknüpft, verbunden, wie intensiv hat man in diesem Leben miteinander Gemeinschaft gehabt, zusammen gelebt. Menschen, die sich wenig zu sagen haben, da wird sicherlich der Trauerbereich nicht so groß sein, muss aber nicht sein, ich sage mal so, deshalb muss man auch da nicht wieder richten, wieso trauerst du nicht richtig und so weiter. Also ich kenne alles, ich kenne Trauer und ich kenne Freude. Und Wenn ich daran denke, als das Enkelkind war, obwohl ich direkt vom Herrn da an die Himmelspforte genommen wurde und in der Vision sah, wie meine Enkeltochter dort bei Jesus ist, wollte ich sie trotzdem lieber hier haben. Es ist ja ganz klar. Verstehst du da? Und der Schmerz, der war groß. Du wusstest, sie ist bei Jesus. Du wusstest, du wirst sie wiedersehen. Und trotzdem war der Schmerz da, so dass man vom Gefühl, vom Empfinden her meinen könnte, wirst du überhaupt mal wieder lachen können? Wirst du dich freuen können? Oder gehst du den Rest einfach bedrückt oder deprimiert durch die Welt? Und wir kennen das ja aus der Seelsorge, wo Menschen andere Menschen verloren haben, Eltern ihre Kinder verloren haben. Ich kann da mit dir mitfühlen, meine Familie, sie kann da mit dir mitfühlen. Und wir wissen, wie es dir geht und wie schwer diese Dinge sind. Aber lass uns dann immer doch trotzdem dich ermutigen, mit dem Gedanken, dass wir unsere Lieben wiedersehen werden. Menschen, die zu Jesus gehören, und unsere Kinder, die gehören zu Jesus. Jesus sagt, die Kinder gehören Jesus. Ihnen gehört das Reich Gottes. Da müssen wir gar nicht rumpalabern. Also er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Das ist einfach ihr Teil. So, wir werden sie wiedersehen. Ermutigt euch, ermuntert, also dieses Ermahnen Parakaleo, tröstet einander, stärkt einander oder seid einfach auch manchmal nur still und sitzt daneben. Vielleicht hältst du manchmal auch nur ruhig eine Hand. Und vielleicht will jemand gar nicht, dass du die Hand hältst und dann betrachte das nicht gleich wieder als Ablehnung, sondern sieh einfach da, wo Schmerz ist. Da kann ich auch mal mich zurückziehen, da kann ich mich zurückhalten, da kann ich auch mal aushalten und da kann ich vielleicht auch mal beleidigt werden, ohne selbst dann eine gekränkte, beleidigte Leberwurst da zu sein. Das muss ja nun mal wirklich nicht sein, sondern lass uns aufbauen, ermutigen und immer wieder auch dahin bringen, wir werden einmal beim Herrn sein, wir werden einmal beim Herrn sein, wir werden einmal beim Herrn sein. Sag mal deinem Nachbarn, ich werde einmal beim Herrn sein, du auch?